Arnsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei.
Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Kick an 125. Wir reden über unser Spiel gegen St. Pauli und dazu begrüße ich den Ralf, der ja auch in Hamburg war.
Hallo Jan. Ja, war eine schöne Reise mit einem nicht so guten Ende.
Erzähl mal.
Die Reise selbst war, wie immer mit unserem Fanclub, Grenzenlos Eisern. Wir sind zwar der Fanclub der Frühaufsteher, aber insofern ging es mal nicht so zeitig los, 9.48 Uhr.
Oh.
Ja.
Ist das spät.
Ja. Naja, das Spiel war ja auch erst 17.30 Uhr.
Ja, okay.
Also war Zeit. Haben uns in den ICE gesetzt, haben wieder Partybahn draus gemacht. Also schön ordentliche Musik, ein paar Getränke und nach gut zwei Stunden in Hamburg angekommen. Erstmal den Weg. Was macht man, wenn man nach Hamburg kommt als erstes?
Sachen einschließen.
Ja, stimmt. Daran hatte ich jetzt nicht gedacht, aber stimmt, das haben wir auch gemacht.
Und
der zweite Weg.
Und dann fährt man nach St. Pauli und trinkt was in den Kneipen.
Naja, so, ja, die Reihenfolge kann
oder
man so machen.
Oder man geht zu Schweinske und isst da Mittag, keine Ahnung.
Naja, man kann auch an die Landungsbrücken fahren und Blick aufs Wasser nehmen und ein Fischbrötchen essen.
Boah.
Das haben wir gemacht.
Okay.
Zu den Landungsbrücken, Fischbrötchen verspeist und dann Richtung, wenn man schon mal in Hamburg ist, Reeperbahn, muss ja sein, Touri-Programm. Sind wir ein bisschen über die Reeperbahn gelaufen, wurden von ein paar Behelmten immer wieder woanders hingelenkt und sind dann irgendwann in einer Kneipe neben Stadion aufgelaufen und haben uns da aufgehalten, bis es dann losging, der Stadioneinlass.
Wie fandest du das Stadion?
Also von den ganzen Bundesliga-Stadien, die es so gibt, die kennen ja nicht jede, kennen nicht so viele, aber was man so liest und hört und was ich auch schon selbst gesehen habe, eines der wenigen, wo man hinfahren kann, wo man von Kommerz nicht erschlagen wird.
Das stimmt. Ich finde den Einlass ein bisschen kurios. Aber ich war auch schon lange nicht mehr da. Also letzte Mal in der zweiten Liga.
Der war unproblematisch. Also echt? Relativ schnell.
Okay.
Also ins Tor rein, dann hast du noch ein Stück Weg bis zu dem Drehkreuzen.
Ja.
Die haben dann sich dann in das Kreuz reingeleitet, kurz hinten abgetastet, die haben noch gefragt, habt ihr eine schöne Anreise gehabt, fertig. Also war praktisch ein Anlaufen, durchgehen, abtasten, drinne sein.
Okay, na wenn es jetzt so ist, dann ist es ja schön geworden.
Obwohl wir ja den Grobi gemacht haben, das heißt, wir waren ganz vorne und haben das Licht angemacht im Gästeblock.
Okay, schön.
Genau.
Ja, und dann habt ihr euch ziemlich unten hingestellt oder eher oben oder wie waren ja irgendwie ja keine Fahnen da?
Genau, waren keine Fahnen da. Wir hatten wir kriegen ja über die Fanclub-Kontingente hatten wir Tickets. Da bei, auf St. Pauli ja das Ticket-Kontingent arg begrenzt ist, gab es mehr Sitzer als Steher.
Okay.
Und demzufolge hatten wir die.
Also, ihr musstet nach oben.
Ich glaube, von 30, wir waren mit 30, über 30 Grenzenlosen da, waren wir zu siebt im Stehbereich. Der Rest hatte Sitztickets, wobei, okay. Da steht man ja auch.
Aber. Ja, klar.
Ja, ansonsten waren die Ultras verteilt oben und unten. Hatten ein großes Banner gehangen, Massaker an Amigos, fand ich am Anfang ein bisschen, okay, am Gedenktag, wo es um die Befreiung Auschwitz ging und dann so ein Banner, Massaker Amigos. Naja, hab mich aber hinterher aufklären lassen, hatte ja nun überhaupt keinen Zusammenhang damit, aber das war. Also keine Fahnen, Trommeln halt, aber und nur dieses Banner. Ja, ansonsten war es wie immer stimmungsvoll.
Ja, wir haben auch stimmungsvoll angefangen.
Definitiv.
Und hatten auch die ersten Chancen und jetzt sah eigentlich alles aus. Also sah ein bisschen komisch aus, weil wir Seitenverkehr gespielt haben, fand ich. Weiß ich nicht, ob St. Pauli das immer so macht, aber die haben die Platzwahl, nee, den Anschluss haben wir gewonnen und den auch genommen und St. Pauli hat gesagt, wir bleiben so stehen und Tatsache, so, also die haben das so entschieden, dass sie zuerst auf ihre eigene Kurve spielen und dann in der zweiten Halbzeit auf eure Kurve zu oder auf eure Gerade oder wie man da auch mal sagt. Fand ich ein bisschen verwirrend, weil ich das eigentlich immer andersrum kenne, dass man in der zweiten Halbzeit auf seine Kurve zuspielt. Mhm. Aber okay, und deswegen, sag mal, war das für den einen oder anderen sogar schwer zu erkennen, wo ist denn eigentlich unser Block? Weil Massaka Amigos kennt auch nicht jeder.
Nee, war halt rot-weiß, aber oder gelb-rot.
Was haben sie denn erzählt, warum sie das gemacht haben?
Na, erzählt haben sie es gar nicht. Wir haben es hinterher erst erfahren. Also kamen ja dann einige Fragen auf. Was heißt der Massaka Amigos? Was soll das? Ist das eine Ultragruppe oder so, die man noch nicht kennt? Aber hinterher wurden wir dann aufgeklärt, Massaka Amigos war wohl ein Banner, was der damalige Hertha-Präsident Bernstein wohl gemalt hat, oder als er noch aktiv war als Vorsänger. Ach so. Hm. Und da ja ein Tag vorher ja der Todestag war, hatte man im Prinzip dieses Transparent da aufgehangen, keine Ahnung, ob zu seinen Ehren, aber es soll wohl von ihm stammen, von irgendwann 2002 oder so.
Das dürfen wir doch den Hörern nicht vorenthalten. Das habe ich nicht gewusst, aber das finde ich schön. Ich habe auch das Spiel am Sonnabendabend im Fernsehen gesehen, wo auch die Hamburger gewonnen haben. Auch da eine schöne Choreo und schöne Gedenken, muss ich sagen. Also,
oh. Naja, mir war es halt insofern neu, weil, naja, ich sage nur scheiß andere Clubs. Jetzt ist das natürlich eine andere Situation. Damals war es natürlich vielleicht noch nicht ganz so, wie es heute ist. Aber dass das eine Reminiszenz an oder von Bernstein selber mal gemalt worden sein soll, naja, war mir neu. Weiß nicht, ob man das unbedingt machen muss, ob nicht der eigene Support im Vordergrund stehen sollte. Aber gut, insofern war es ja wirklich ihm zu ehren und ein Jahr vorher.
Ich finde es gut. Also wenn mit dem Wissen habe ich sehe ich es natürlich ganz anders. Ich habe es natürlich auch erstmal als Provokation verstanden irgendwo. Irgendwo gibt es ja Bestrebungen, sich abzugrenzen, weil man Union zu oft vergleicht mit St. Pauli. Mhm. Oder St. Pauli zu oft mit Union, weiß ich nicht. Und da ist ja die Bestrebung gerade dann zu sagen, wir sind aber ganz anders und
Ja, also.
Und ich hatte da eher da die Befürchtung, dass es aus der Richtung kommt. Aber da kamen so gut wie keine Provokationen. Auch ich
habe
auch
na vorher, die gab's, also ja, es gab ja vorher noch eine Schweigeminute, also vor Beginn des Spiels. Und davor beim Einlaufen, da gab es halt mal ganz kurz von unseren unbelehrbaren jüngeren Ultras die typischen Scheiß St. Pauli-Rufe. Mhm. Die waren aber sehr, sehr, sehr dünn, es waren relativ wenig. Danach taucht es nicht mehr auf und während der Gedenkminute haben so ein paar Vollpfosten von uns oder ein, zwei Vollpfosten irgendwelche Sachen reingebrüllt. Mhm. Die haben aber ganz schnell einen Schnauzer entgegen bekommen, war dann auch relativ schnell ruhig. Mhm. Ja, also und die klatscht haben dann auch relativ viele bei uns im Block. Nicht alle, klar, gibt ja immer so ein paar Unbelehrbare oder die keine Ahnung von der Geschichte haben und wahrscheinlich auch keine Ahnung haben wollen, weil nur ihr Weltbild wirklich ihr Weltbild ist, das was sie sehen wollen. Ansonsten war es, muss ich dir recht geben, keinerlei weiteren Sprüche, keine Provokationen. Also das Scheiß an Pauli kam nicht normal.
Mhm. Schön.
Hätte es anders erwartet. So war.
Ja, hätte ich auch.
Durch unsere letzten Spiele bei uns zu Hause. Also beim letzten Spiel vor allen Dingen, als die Rufe kamen, aber im Stadion war Ruhe.
Okay. Und ihr habt natürlich euch schon gefreut und habt gesagt, oh, heute holen wir 3 Punkte. Jetzt ist schon mal Bock um, weil wir spielen so wie gegen Mainz.
Ja.
Ja.
War ja die gleiche Aufstellung.
Stimmt.
Ich habe ja keine Änderungen. Und die ersten Minuten sahen auch sehr schwungvoll aus. Aber keine Ahnung, was dann passiert ist. Auf einmal hatte St. Pauli Oberwasser. Die haben am Anfang Union den Ball überlassen. Am Anfang lief es immer noch. Aber irgendwann hast du bei unseren Jungs gemerkt, die wissen nichts mit dem Ball anzufangen.
Ja, ich habe das ähnlich gesehen. Ich habe es am Fernsehen gesehen und da sieht man es ja ein bisschen, vielleicht ein bisschen besser oder zumindest anders als im Stadion. Ich hatte ich habe gemerkt, dass wir das Mittelfeld verloren haben. Also Ja, St. Pauli hat uns den Ball überlassen, hat aber das Mittelfeld richtig abgedeckt und weder Aljoscha noch, oh, wer hat noch gespielt im Mittelfeld? Jetzt bin ich überfragt, ist schon eine Weile her. Deswegen nehmen wir heute erst am Mittwoch auf.
Kemplein.
Rani nicht.
Haberer.
Schäfer. Schäfer, ja. Schäfer war gut, fand ich. Aber Haberer und Kemplein hatten irgendwie keinen Bezug zum Ball. Also die waren irgendwie, also wenn ich nicht genau gewusst hätte, dass die auf dem Platz stehen. Vom Reporter wurden sie nicht genannt. Also die Rücknummern hat man selten am Ball gesehen und irgendwie waren sie eben immer zugedeckt und die Verteidigung konnte qua wenig Alternativen zum Anspiel immer nur lange Bälle spielen und hat sie probiert. Und das hat am Anfang so leidlich geklappt. Also ich glaube, Jordan hatte eine Chance gehabt und Hollerbach hatte eine Chance gehabt, irgendwie, die dann aufs Tor zugelaufen sind. Aber jeweils, ja, irgendwie schlecht oder nicht schlecht, nicht, aber unglücklich abgeschlossen haben. Also bei der Hollerbach-Chance habe ich zum Beispiel gedacht, warum läuft denn eigentlich nie einer mit? Also ich meine, ja, es ist schwierig, weil Benedikt wahrscheinlich nicht abspielt. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber mitlaufen musste doch wenigstens. Naja. Falls irgendwo der Ball abklatscht, den auch zweiter Ball und so weiter. Und irgendwann hat St. Pauli auch dieses erkannt und hat sozusagen mehr oder weniger gewartet, dass Union irgendwo einen Stellungsfehler macht. Und das 1-0 in der 31. war ja auch steil Klatsch. Also so nennt man das.
Ja.
Steil spielen, abklatschen, wieder steil spielen und frei vorm Tor sein. Und ja, der Givalo, wie heißt der?
Givaloli, nee.
Ja. Morgen. ja, müsst ihr mal selber versuchen zu sagen. Ich kann's nicht. Vorhin ging's noch. Der hat natürlich ein Traumtor gemacht, also der schießt den in Dreiangel, kurze Ecke, ja, kannst du nichts gegen machen. Steht es 1-0 und ja, und von da an war eine Verunsicherung zu spüren, eine richtig deutliche Verunsicherung in meinen Augen, die immer wieder auch gerade hintenrum zu Stellungsfehlern führte und ja, und dann haben wir so mehr oder weniger die Kontrolle über das Spiel verloren. Hatten aber mehr Ballbesitz. Also das, was wir früher mit den anderen gemacht haben, hat St. Pauli mit uns gemacht.
Ja, waren auch so andere Sachen, dass wenn wir den Ball verloren haben im Mittelfeld, was relativ häufig passiert ist, dass weder Rote noch
Jordan. Der war noch gar nicht drin. Da hat noch Tom gespielt.
War nicht Rote da? Nee, stimmt, der kam das später, stimmt. Aber Rote war dann auch später so ein Fall. Die sind nicht mehr zurückgetrabt. Das heißt, wenn St. Pauli, die haben gemerkt, wenn die den Ball haben, können die schnell spielen. Unsere Außenbahn, die sind, naja, die sind gemütlicher dahergetrabt. Also da war kein Zug zum Ball da. So wie beim Mainz-Spiel, wo du gemerkt hast, man schmeißt sich rein, man rutscht rein. Oder man nimmt mal in die Zange. Überhaupt nicht. Das war wie so ein, oh, muss ich jetzt schon wieder rennen?
Das Gefühl hatte ich nicht, aber ja, kann sein.
Und das merkte ich bei als Rote reinkam, bei Rote zu sehen und bei Jordan, weiß ich nicht, also wieder hängende Schultern und wieder Traben. Ja, 19 Spiele ohne Tor, das ist wahrscheinlich auch für einen Profi nicht leicht auszuhalten. Aber irgendwas müssen sie dann machen. Entweder brauche ich eine Behandlung mal von einem Psychologen oder was auch immer.
Nee, muss ein Tor treffen.
Oder muss man ein Tor treffen, aber dazu, ja, muss er halt auch mal in Position kommen.
Ja, und dann zweite Halbzeit haben wir noch mal so ein bisschen was versucht. Aber das gipfelte sehr schnell darin, dass wir hinten komplett geschlafen haben und den Ball da irgendwie auf der Seite verloren haben, Querpass oder quer rüber gespielt. Und dann war Gila Vogi, jetzt habe ich es mal.
Ha, genau.
Völlig frei.
Wie hieß er?
Ja, der Stürmer von St. Pauli. Schoss ein zweites Ding und ja, dann war es richtig schwer. Dann ist es so eine Situation, die wir alle im Fußball kennen. Wenn du 2-0 führst, denkst du dir, hoffentlich kriegen wir jetzt kein Tor. Wir dürfen hier kein Tor kriegen und der Gegner denkt, wenn wir jetzt noch ein Tor machen, gewinnen wir das Ding vielleicht sogar noch. Und daraus spielten sich dann die Szenen so ab, wo immer wieder St. Pauli die Räume eng zugemacht hat, damit es eben nicht passiert. Aber nicht so richtig aufs dritte Tor gegangen ist. Ja, ab und zu mal schon, aber eigentlich nicht so zielstrebig, wie man es hätte machen müssen, damit man den Sack eigentlich zumacht. Und ja, aber das passierte dann eben in der 93. als Union dann wirklich volles Risiko. Wir haben dann umgestellt auf Viererkette hinten. Haben dann, wie gesagt, mit Tom Rothe, der hatte auch noch eine Mega-Chance nach einer Ecke oder nach einem Freistoß, wo er den Kopf im Prinzip nicht ganz an den Ball kriegt. Dann wär zum Beispiel 2-1 gewesen und auch Hollerbach hatte da noch eine Chance. Und ja, und dann ist es eben in der 93, also dieses Tor würde ich gar nicht zählen. Also, na klar, zählt es in das Konto drin. Und zwar doppelt, weil ja St. Pauli sozusagen jetzt wieder vor uns ist und auch mehr Tore, also beim direkten Konkurrenten ist doof, aber eigentlich ist das so ein Tor, was du eben kriegst, wenn du volles Risiko gespielt hast und dann irgendwann nicht mehr kannst.
Ja, definitiv.
Und ja, du erst?
Es, bei vielen Pässen, die wir gespielt haben, normalerweise du spielst einen Pass, scharf, unscharf, wie auch immer, und derjenige, der den Ball bekommen soll, geht in der Regel dem Ball etwas entgegen. Das passierte überhaupt nicht. Das heißt, die Bälle, derjenige, der den Ball bekommen sollte, blieb stehen, hoffte, dass der Ball zu ihm kommt und wupp, waren ein Hamburger dazwischen.
Ja, das stimmt schon. Also das sehe ich schon eine ganze Weile so, dass das passiert. Im Übrigen ist Ralf sehr erkältet. Bei mir geht es ja so einigermaßen. Deswegen nehmen wir auch heute erst auf. Also gestern wäre es gar nicht gegangen. Ich habe Montag sozusagen auf dem Betriebshof Lichtenberg von der Straßenbahntechnik den Streik geleitet, über knapp 9 Stunden in der Kälte und das hat mir den so richtig.
Hat reingehauen.
Richtig reingehauen, aber ich kann schon wieder normal sprechen, ohne immer zu bellen und Ralf muss ab und zu mal, also wenn ihr da was hört, dann. Ist es tatsächlich krankheitsbedingt. An der Stelle gute Besserung, Ralf.
Danke. Ist nicht Balu, bin ich.
Genau. Wie gesagt, und das beobachten wir schon eine ganze Zeit, dass das so diese, also ich, manchmal kommt mir vor, wie bei diesen Tippfiguren, weißt du? Immer der gerade den Ball hat, ist aktiv, alle anderen gucken zu. Und wenn der Ball dann da hinkommt, ach du Scheiße, jetzt bin ich ja derjenige. Und diese defensive Bewegung oder diese Bewegung ohne Ball, ist deutlich schlechter geworden. Warum auch immer, das müssen andere entscheiden.
Also ich bin immer noch der Meinung, dass wir einen Kader haben, der für, der ist nicht für einen Abstiegskampf zusammengestellt.
Wollen wir mal erstmal noch
das Spiel zu Ende machen? Ja, alles klar.
Und denn nahm ich wahr, dass sich ganz schön viele zerfleischt haben, oder? Also in den sozialen Medien oder asozialen Medien, wie man auch immer will. Im Stadion war jetzt auch nicht so lustig, wie man so mitgekriegt hat.
Na, die Mannschaft kam ran, bekam erstmal vom gesamten Block Aufwachenrufe. Dann natürlich klar, zum Abschied nochmal die Faust. Aber Ali hat sie dann weggeschickt. Also ja, da sind sie auch gleich wieder war relativ schnell beendet dann. Also die Verärgerung war schon zu merken.
Und die Rückreise war wahrscheinlich auch nicht so besonders, oder?
Nee, also das Schöne ist ja, wenn man eine gemeinsame Auswärtsfahrt hat, man kann sich gemeinsam aufbauen. Und der Partyzug hat gelebt, auch wenn es nur 2 Stunden waren auf der Rückfahrt.
Habt ihr alle pünktlich geschafft?
War alles ohne Probleme. Da wieder mal großes Ausrufezeichen, Nahverkehr in Hamburg funktioniert anders als der Nahverkehr in Berlin. Du kommst aus dem Stadion raus, ein volles Stadion, die haben dort eine U-Bahn-Linie. Du kommst da runter, da steht eine U-Bahn, steigst ein, fährst los. Kein Gedränge, kein nix. Also ist schon voll, aber nicht so voll.
Das Schöne, dass der Chef der Hamburger Hochbahn, Henrik Falk, von der BVG abgeworben wurde. Und der ist ja ein ursprünglicher BVGer, der dann zur Hochbahn gegangen ist. Und jetzt bei uns Vorstandsvorsitzender, nee, Vorstandsvorsitzender ist irgendein Abgeordneter aus dem Dings, oder ein Abgeordneter, aber der ist sozusagen im Vorstand und versucht ja die BVG dahin zu bringen, also vielleicht haben wir das auch irgendwann mal und erst recht nach den Umbaumaßnahmen, vielleicht wird das ganz toll und wir nehmen uns da ein Beispiel und außerdem arbeitet ja gerade Hamburg und Berlin am Nahverkehr der Zukunft zusammen. Also das nur als Insider.
Das kann natürlich mal auch Punkte, wo wir uns was abgucken können, Punkte bringen. Hm. Was ich mit übertrieben fand, war, als wir rausgekommen sind aus dem Stadion, Hamburger und Niedersachsen, die Behelmten aufmontiert mit Hunden. Es war keinerlei Beef, es war nichts, es war eine friedliche Abreise. Hm. Und die... und die stehen da und als ob jetzt gleich die Straßenschlacht losgeht. Sicherlich aus noch wissend vom letzten Wochenende Hamburg gegen Köln, was da abgegangen ist in der zweiten Liga, aber
gut, aber das war ja auch rausgebracht, weil keine öffentlichen Verkehrsmittel fuhren.
Ja, ich habe mich da echt, also ich lasse mich nicht leicht provozieren, aber wenn du kommst aus dem Stadion raus und da stehen auf einmal eine Reihe von Behelmten voll aufmontiert, warum? Also Deeskalation sieht meines Erachtens anders aus. Letzten Endes scheint nichts passiert zu sein. Ja, gab so einen kleinen Vorkommnis bei uns im Block, aber ja.
Was sagst du denn zu der Neuverpflichtung?
What?
Ach so, genau, du zeigst auch. What?
What?
Ist doch ja keiner da, wa?
Wollte ich gerade sagen, ja.
Ja.
Ich dachte, du weißt mehr als ich.
Nee, ich verfolgte zwar und irgendwie schon fast belustigt. Ja, das ist natürlich jetzt eine Situation, wo wir alle wissen, dass Sonntag das Transferfenster sich schließt für die Saison und dass man jetzt eigentlich noch irgendwas holen müsste und wir hören einfach nicht, dass noch was kommt. Es wird verzweifelt Aslani gesucht. Oder versucht zu holen und
da hat der Elversberg, glaube ich, einen Riegel vorher schon.
Genau. Und ich weiß nicht, irgendwie wie mache ich jetzt den Bogen? Also eigentlich wollte ich sagen, dass ich ganz schön kurios finde, dass die Leute sich jetzt so zerfleischen und andersrum wird immer wieder gesagt, der Kader reicht nicht, du hast ja schon angesprochen, der Kader reicht nicht und hier und wir vertrauen dem Kader nicht und wir brauchen noch einen Stürmer. Und das ist ja nicht besser für Jordan, wenn er mal hört, wir brauchen noch einen Stürmer, weil du triffst ja eh nicht. Das ist ja mehr ein Versagen einreden, als den Spieler aufbauen. Und ja, und deswegen bin ich eigentlich sehr belustigt, was den Transfermarkt so betrifft. Ich persönlich halte den Kader ja eigentlich für gut genug. Ich fürchte bloß, dass die Hierarchie nicht mehr stimmt.
Ja, klar, die Leitwürfe haben ja nur nicht mitgespielt. Da ist einiges dran. Ich hatte mich dazu mit einer Bekannten mal unterhalten, die hier in Berlin, also vielleicht kennt der eine oder andere sie von X oder Blue Sky, Martili, Fußballphilosophin. Wir hatten uns mal unterhalten über...
Die wird ja bald mal hier zu Gast sein, ne?
Ja, genau. Zum Thema Frauen und Amateur und mal gucken, wie der Berliner Fußball so aufgestellt ist. Genau, und sie hatte mir das ähnlich bestätigt, wenn man das so von Ferne sieht und auch als Fachfrau, sie ist ja Trainerin teilweise. Du hast einen Kader, der ist praktisch flickgeschustert von drei Trainern. Der ist nicht wirklich zusammengestellt. Da ist mal dort mal was korrigiert worden, dort mal was korrigiert worden, aber sie bilden keine Einheit. Da geht nicht das eine Rädchen ins andere über. Was sicherlich auch daran hängt, drei Trainer, oder ja, drei, Bielica, na gut, wir können ja Fischer nicht mehr, aber Bielica, wir haben dann Grote dann für zwei Spiele, wir hatten Bo Svensson, jetzt
Baume.
Das sind alles unterschiedliche Philosophien, die die aufs Feld bringen und das kann natürlich auch eine Mannschaft verunsichern. Aber letzten Endes sind das Profis und sie müssen in der Lage sein, sowas also auszugleichen.
Wenn ich das so nehme, dann ist eigentlich nur Tom Rothe dazu gekommen. Aljoscha Kemmlein ist Profi geworden und Robert Sko ist dazu gekommen.
Okay, Vogt
ist aber Ja, Vogt ist sicherlich gekommen als kompletter Ersatz für Robin Knoche, weil man den haben konnte und weil er gut ist. Und ich glaube, den hätte sehr wahrscheinlich auch Urs Fischer verpflichtet oder genommen, weil er den auch in seine Spielphilosophie passt. Ich bin ja nicht so der Meinung, dass der Kader so deutlich verändert wurde durch die Trainerwechsel. Wisst ihr, was ich eigentlich glaube? Ich glaube, diese Dope-Glück, was man so hat, macht ihn dann irgendwann unzufrieden, wenn es nicht mehr in der Masse da ist. Mhm. Also passiert ja immer mal, alle 10, 15 Jahre passiert ja mal ein Wunder im Fußball. Also ich sag mal, Leicester wird Meister mit Claudio Ranieri oder Rehagel mit Lautern oder Jürgen Klopp in Dortmund, der auf Sachen getroffen ist oder die alle auf Sachen getroffen sind, wurde gerade nicht so funktionierte, wie es im Fußball normalerweise funktioniert, also dass Leute keine Geduld haben, sondern man konnte irgendwie gerade nicht so richtig viel Geld ausgeben für irgendwas und musste mit der Mannschaft, die man hat, die musste man sozusagen durchbringen und dann haben die Manager auch den Trainern Zeit oder Platz eingeräumt und die durften sich ausprobieren und das war ja auch, sag ich mal, Urs Fischer hat ja auch irgendwann mal eine Fußballidee gehabt. Erst in Basel, dann hat er sie aber in Zürich so richtig bekommen. Nee, ist falsch. In Zürich hat er verbaselt. Ach, weiß ich nicht mehr. Irgendwo, jedenfalls haben sie ihn ja für seinen destruktiven Fußball entlassen und da ist er ja dann entweder, ist er dann nach Zürich gegangen? Dann ist er nach Zürich gegangen.
Ich glaube nach Zürich, ja.
Ja, und da fanden sie ja ganz gut, aber und bei uns hat er ja auch erst mal eine Weile gebraucht, um die Mannschaft in den Stream zu kriegen, den er eben haben wollte. Also eine volle Disziplin, alle greifen an oder alle ziehen sich zurück und verteidigen und so ein Kreislauf und Spieler, die ihm nicht gefallen hat oder die das nicht konnten, hat er dann auch weggeschickt. Und am Ende war das Spielsystem Urs Fischer so aufgebaut, dass viele Mannschaften nicht wussten, wie ihnen geschieht. Sie hatten eine gewisse Spielsicherheit. Sie kamen in Positionen, die aber auch nicht gefährlich waren, aber sie hatten da den Ball, konnten sich den Ball bequem zuspielen und plötzlich stand es trotzdem 1-0 für Union. Und von da an ging dann auch nichts mehr, weil wir einfach nicht zugelassen haben, weil wir wirklich die Räume so eng gemacht haben, dass man da eben ganz schlecht durchkam. Und irgendwann ist dieses Märchen dann ausgeträumt und man muss eben das mit ganz großen Löffeln fressen, solange es funktioniert. Wir haben die Bundesliga ja eigentlich für ein Jahr geschenkt gekriegt und hatten sie dann plötzlich 4 Jahre immer erfolgreicher. Also von Platz 11 auf Platz 7, auf Platz 5, auf Platz 4. Also Wahnsinn, was wir erleben durften. Und dann haben die ersten Trainer sich überlegt, wie man dieses Spielsystem knackt und das haben sie dann gefunden. Mhm. Und das ist eben zum Beispiel, indem man sagt, habt ihr doch den Ball. Das können große Mannschaften immer noch nicht, das machen sie auch nicht, aber die haben auch die Möglichkeiten, sozusagen uns dann irgendwo, sag ich mal, allein von der Körperlichkeit auszuschalten oder auszuschalten nicht, aber zu besiegen. Und wir tappen eben in diese Falle, dass wir dieses Spielsystem einfach weiter haben wollen, aber dieses Spielsystem ist ausgespielt. Also das System funktioniert nicht mehr. Also Rehagel würde jetzt auch nicht mehr in Lautern funktionieren und wahrscheinlich Ranieri auch nicht in Leicester. Und ich wage mal zu behaupten, nicht mal Klopp in Dortmund. Ja? Weil irgendwann haben sich Leute darauf eingestellt, aha, so bespielt man das. Dann ist ja gut. Oder du hast jedes Jahr das Geld, dass du dir immer wieder neue Spieler kaufen kannst, dass du das noch verfeinerst und noch perfektionierst und dann bist du aber Real Madrid. Aber das wird nicht. Und wir vergessen so langsam unsere Boonschniersätze, muss ich so sagen. Und
wir bringen niemanden aus.
Ja, aber wir machen schon Leute zum Sündenbock.
Nee, aber wir benennen schon die Fehler. Das muss ja erstattet sein. Trotzdem stehen wir ja in der Mannschaft. Das heißt ja nicht, dass wir die Mannschaft dafür verurteilen, aber wir sagen schon, legen schon den Finger in die Wunde. Ich meine, das muss man ja machen. Du kannst dir ja nicht Sachen vortäuschen, die gar nicht auf dem Feld stattfinden.
Ich finde jedenfalls diese Unruhe, also diese Unzufriedenheit, die wirkt sich hinaus auf die Mannschaft aus, weil die natürlich sagen will, na, wir konnten es mal, aber wir können es nicht mehr. Und dazu kommt dann eben noch, dass natürlich die Leistungsträger früherer Zeiten nicht mehr die Leistungsträger ja. dieser Zeiten sind. Und dass auch, sag mal, wir waren jahrelang von Verletzungssorgen komplett verschont. Mhm. Also ganz wenig Spieler haben sich verletzt. Jetzt haben wir eine Verletztenliste immer mehr. Fängt bei Freddy an und zieht sich hin bis Kevin
Volland.
Volland, genau. Wer noch? Muss ich überlegen.
Na, Vogt auch.
Vogt, genau. Kevin Vogt, Volland, also alle Kevins momentan irgendwie. Und ja, und keine Ahnung. Das, wir können eigentlich nur hoffen, dass wir die Klasse halten, finde ich. Und wir müssten das genauso sehen. Und ich hoffe, dass Baumer das überlebt und wirklich dann in der neuen Saison dann sein Spielsystem dann auch aufbauen kann, weil es wird wirklich Zeit, dass wir wieder
ja.
anders Fußball spielen, dass wir meinetwegen limitierter, also diese Next Level schaffst du ja nur mit so überraschenden Ergebnissen. Ja? Frankfurt macht es gerade vor, die haben sich aus dem, sag mal, Europapokalsieg haben sie sich so viel Geld erwirtschaftet, dass sie sich immer wieder, und dann haben sie die richtigen Spieler verpflichtet, die sie auch wie Mamouche jetzt gerade wieder verkaufen können für Unsummen, wo wir alle sagen, dafür kauft man doch keine Spieler. Aber das machen eben einige. Die kommen gerade in so ein Level drin, aber auch um mal zu sagen, also Gladbach hatte mit Lucien Favre auch einen Trainer, der sie durch gutes Training in Europapokalplätze gebracht hat und irgendwann waren sie unzufrieden mit diesem, wir hatten nur Europapokal, wir wollten noch Champions League, ach, was, dies ja mal nicht, ne? Das ist ja komisch, jetzt schmeißen wir ihn raus. Und dann haben sie Dieter Hecking geholt und träumen immer noch vom großen Fußball, aber der findet eben nicht mehr statt und ich rede viel zu viel heute, aber ich finde, ich habe damit durchaus gerechnet, dass St. Pauli genau das spielen lässt, was sie gemacht haben, dass sie uns den Ball übergeben und sagen, ihr könnt es nicht, macht mal.
Ja, aber um nochmal auf diese Trainerdiskussion, nicht auf das die Thematik der Trainer zurückzukommen, Urs Fischer hat, ich habe das irgendwann mal gelesen, hat irgendein ehemaliger Spieler mal erzählt, wie die Trainingstage bei Fischer abliefen. Er hat immer, jeder Trainingstag war einheitlich, gleich. Die mussten alle immer die gleichen, ich sage, das ist wahrscheinlich jetzt falsch, aber Formationen laufen. Die mussten immer die gleichen Kombinationen machen, immer wieder das Gleiche. Mhm. Bis es ins Blut überging, dass die praktisch blind wussten, wenn ich jetzt den Ball nach links spiele, steht der da. Oder steht der andere da. Oder wer auch immer. Das hat ja bis zum Umfallen. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, konnten die Profis da schon gar nicht mehr richtig. Die hatten keinen Bock mehr auf das Training, weil sie immer das Gleiche machen mussten. Aber genau das ist das, was uns heute fehlt. Weil dieser Ablauf. Szenarien, da werden Pässe gespielt, wo du denkst, warum spielt der nach links, der steht doch rechts. Das ist, denke ich, was fehlt. Und da, ich halte Baume für einen Glücksfall und ich glaube, dass er mit uns in der ersten wie auch in der zweiten Liga eine Mannschaft, wie gesagt, wir steigen ja nicht ab, wir wechseln ja höchstens die Spielklasse, aber ich glaube, dass der Verein gut damit gehen würde, mit ihm auch in der zweiten Liga, sollte es soweit kommen, auch da eine Mannschaft aufbauen lassen sollte.
Genau, ich halte Baume. Also ich sag mal, wir warten ja alle auf Cinderella.
Ja.
Wir sind ja alle Cinderella, wir warten alle auf den Prinzen, der kommt auf den weißen Schimmel und uns dann ins Glück führt. Ja. Und wie gesagt, ich halte Baume für einen echten Glücksfall. Und ich habe das wirklich nur deswegen bedauert, dass er jetzt schon gekommen ist, weil ich gerade sehe, dass mit Stadionumbau und was nicht alles eigentlich keine richtige Ruhe ist, diese Truppe, die da auf dem Platz steht, so umzubauen, wie man sich das eigentlich wünscht. So mit aller Geduld und weiß ich was, also sag mal, wenn man schon bei Bo Svensson keine Geduld hatte, aber man weiß ja nicht, was vorgefallen ist, also den haben wir schon mal hier erzählt. Kann ja durchaus sein, dass Tatsache Sachen vorgefallen sind, von denen wir alle nicht wissen und dass es wirklich nicht mehr ging. Aber Helden haben wir keine irgendwie im Verein. Und der Einzige, der so heißt,
Heute?
Tut nicht viel. Also sieht abgekämpft aus, gibt Interviews und auch nicht, jetzt muss ich mal husten. So, schneiden wir raus. Ja, und wie gesagt, wir müssen jetzt einfach durchhalten. Wir müssen jetzt ein bisschen leiden, finde ich. Und müssen sehen, dass wir wie Eichhörnchen die Nüsse immer mal wieder irgendwo einen Punkt sammeln und die vielleicht dann auch mal irgendwo verstecken, wo wir sie nicht wiederfinden. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall müssen wir auf den Rängen eine Ruhe, also nicht eine Ruhe als wörtlich, sondern eine Ruhe ausstrahlen, dass die Mannschaft sagt, okay, wir dürfen hier Fehler machen und nicht, wenn wir jetzt feuern die uns schon nicht mehr an oder weiß ich, also so, ich kann mich erinnern, vorhin ja in Leverkusen, wo Ali dann auch nicht mehr eingefallen ist. Sowas darf nicht passieren. Also wir müssen wirklich zeigen, okay, macht Fehler, aber macht wenigstens.
Aber das zeigen wir ihnen ja regelmäßig. Natürlich gibt es mal diese Ausnahmen, wo dann kein Bock mehr da ist, jetzt auch noch zum 100. Mal sagen, macht die Brust raus, kämpft. Da ist dann irgendwann auch mal Schluss, aber letzten Endes kriegt die Mannschaft ja immer wieder zu jedem Spiel die volle Unterstützung. Zu Hause umso mehr, letzte Rede von Christian Arbeit, er hat ja angezündet. Bei St. Pauli war es ähnlich. Da brauchte keiner anzünden, wir waren on fire. Dass das am Ende dann doch dazu kam, dass die Verabschiedung von der Mannschaft doch relativ kalt war, die es aber gab. Also eine Verabschiedung hat ja stattgefunden. Ja, du warst halt ernüchtert von diesem Spiel. Weil du einfach, das mein Spiel war eine Offenbarung dahingehend, genau, was wir können.
Genau, das glaube ich, ist das größte Problem gewesen. Der Erwartungsdruck war einfach zu hoch. Ja, also dieser Misserfolg stand ja nicht im Raum. Also diese Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt ein Spiel verlieren, nach Augsburg haben alle gedacht, okay, das Ding kassieren wir. Also ähnlich analog im Prinzip zur vorigen Saison 33 der Spieltag in Köln. Plötzlich verlierst du und ich war hundertprozentig davon überzeugt und bis heute ist es bei mir auch so in der Chronik drin, wir sind da abgestiegen und sind am 34. Spieltag wieder aufgestiegen. Für uns war das der Relegationsspieltag gegen Freiburg und wir waren ja da Tatsache zwischen allen Stühlen plötzlich und erst durch den Nachschuss von Yannick Haberer haben wir dann irgendwie uns auf den Nicht-Abstiegsplatz gerettet. Ja, wie gesagt, der eigentliche Platz von Union ist und bleibt genau da, wo wir jetzt gerade stehen. Damit müsste man ja eigentlich komplett zufrieden sein. Nirgendwo anders, sag mal, alles, was höher ist, ist mehr oder weniger ein Glücksfall. Und alles, was niedriger ist, ist einzukalkulieren. Ja. Also wir wollten ja mal eine Mannschaft sein unter den ersten 20. Ich hoffe, dass die Ruhe bleibt. Dass die Ruhe zum Arbeiten bleibt.
Aber unser größtes Fund war immer, dass wir eine homogene Mannschaft hatten. Die wusste, wo der Ball ist, die wusste, was er mit dem Ball zu machen hat und die wusste, dass sie kämpfen, kratzen, beißen, was auch immer. Der Rasen musste brennen. Dann kann man auch verlieren und auch hoch verlieren von mir aus.
Ich weiß nicht, ob es noch so ist, weil wir diesen Erfolgsdruck assoziieren oder projizieren auf andere. Also wir wollen wieder zurück oder teilweise wollen die Leute dahin zurück. Also ich werde ja auf Arbeit angesprochen. Ich bin ja nun da bekannt als derjenige, der zu fast allen Union-Spielen geht. Und natürlich kommen dann immer Leute und gucken mich an und sagen, oh, wir waren jetzt wieder. Und ich sage, für mich immer noch ein Geschenk, wir spielen Bundesliga. Also Tatsache, wenn ich die Sportshow anmachen würde um 18.30 Uhr, dann kommt erst zweite Liga. Und dann würden wir spielen, also jetzt war Sonntag, aber wie gesagt, erste Bundesliga, das muss man sich vor Augen halten und das bleibt bei mir drin und alles andere, ja, wir müssen lernen, wieder kleinere Brötchen aufzubacken und zu essen und dann vor allen Dingen damit zufrieden zu sein und dann die Erfolge, die dann passieren, auch richtig zu feiern. Also Mainz war wirklich ein schöner Moment, aber das heißt nicht, dass wir jetzt alle Spiele so spielen.
Nee, aber dass bestimmte Grundtugenden abgerufen werden müssen. Die müssen immer abgerufen werden.
Die wurden auch in Hamburg abgerufen. Die Mannschaft ist noch nicht so weit, dass das Spiel machen kann. Das ist das Problem. Das wollte ja Baumgart gerne machen. Er wollte ja 4-4-2 nach vorne spielen, um einfach viel besser sozusagen dieses Offensivspiel, was er ja liebt und auch kann, zu vermitteln. Aber du hast einfach die Sicherheit dann nicht gehabt. Das hat man ja dann gesehen gegen Augsburg, die keine gute Leistung gebracht haben, aber völlig erreicht hat, um uns 2-0 zu bezwingen zu Hause, weil die Mannschaft überhaupt keine Sicherheit hatte. Also musst du nach und nach dieses Spielsystem ändern. Und ja, das war ja nicht schlecht, während des Spiels mal umzustellen und mal zu gucken, wie funktioniert es denn, wenn man dann muss. Aber noch besser ist es natürlich, wenn du 2-0 geführt hast und hättest umgestellt. Aber dann wäre es wahrscheinlich nicht passiert, weil dann wozu sollst du das machen?
Naja, letzten Endes waren wir dem 3-0 eigentlich ja noch gut bedient. Gab es ja noch den Pfostenschuss, den wir schon drinnen gesehen haben.
Es gab immer mal. Also, aber wir hätten auch 1-2 Tore hätten wir auch durchaus schießen können. Also das ist ja auch diese Ding, dass man Spiele eigentlich nur nach dem Endergebnis bewertet. Als normaler Mensch und auch als Sportreporter und weiß ich wo überall, aber nie nach den Momentchen. Also manchmal sind es ja Kleinigkeiten. Ich sag mal, Max Kruse in der 93. Minute am 34. Spieltag zum 7. Platz, das 2-1. Das war ja nicht wirklich wahr. Also das sind ja Momente, wenn der nicht passiert, dann spielen wir eben nicht Conference League. Ja, dann spielt Gladbach und dann ist vielleicht das ganze Märchen schon da zu Ende. Das weiß man nicht. Also es sind ja immer Kleinigkeiten, die passieren. Und sag mal, trifft Jordan den Ball optimal und der geht drin. Schon alleine gegen Augsburg, ja, wo er da an die Latte schießt. Ja, dann sieht vielleicht das Spiel auch ganz anders aus und plötzlich wären wir mit 9 Punkten irgendwie schon vorne weggelaufen und wir hätten eine Sicherheit. So ist natürlich oder haben wir eine gewisse Unsicherheit halt weiter. Also wie gesagt, ich sage, wir müssen ruhig bleiben, wir müssen damit leben, dass wir nicht erfolgsverwöhnt werden wie früher und diese Zeit, die müssen wir alle in uns tragen und müssen uns immer wieder sagen, Leute, wir haben es erlebt.
Ja, definitiv bin ich bei dir. Wir haben es ja auch erlebt. Für mich würde jetzt aber auch keine Welt untergehen, wenn wir die Spielklasse wechseln.
Sowieso
aber
nicht.
Wir bleiben ja in der ersten. Aber, und ich bin der Meinung, da muss in den Kader muss Bewegung rein. Und ich weiß auch nicht, ob da noch was kommt. Es werden ja einige Namen gehandelt. Ob es jetzt Aslani ist, das glaube ich nicht, weil Elversberg ja, glaube ich, da einen Riegel vorgeschoben hat. Aber der Name geisterte heute auch durch die Medien, Philipp Kostic, meiner 32-jährigen Schienenspieler, wie man so schön sagt, zu holen, weiß ich nicht. Aber letzten Endes ist das ein Rammelfried, der weiß, mit dem Ball umzugehen.
Philipp Kostic hat in Stuttgart und beim HSV gespielt und dann plötzlich in Frankfurt. Und jedes Mal hab ich nachgeguckt, ob es zwei Philipp Kostics gibt. Also Spieler müssen, nur weil sie einmal irgendwo funktioniert haben, nicht immer wieder irgendwo funktionieren.
Haben wir ja bei Bonucci gesehen, aber...
Na, Bonucci war so schlecht nicht. Ich sage mal eher Gosens vielleicht, aber...
Ja, Gosens auch, ja.
Ja, Bonucci hat das gemacht, was er machen konnte. Also natürlich über dem Zenit, natürlich oft verletzt. Wenig eingebunden im Kader und deswegen auch diese Spielphilosophie vielleicht nicht so umgesetzt. Und ja, wie gesagt, es ist lange her. Grundsätzlich, ja, halte ich von Philipp Kostic eine Menge, aber ich würde jetzt ihn auch nicht als Heiligen Gral sehen.
Nee, aber wir haben ja nun mal wahrscheinlich das Portemonnaie nicht mehr ganz so voll. Eine Laie und jemand, der uns sofort hilft, die werden viel Geld kosten. Also muss man ja wahrscheinlich mal den Mittelweg gehen und gucken. Dann ist es halt ein etwas älterer. Aber du weißt, er hat eine gewisse Qualität. Ob er die abrufen kann oder ob die zur Mannschaft passt, das muss ja dann der Trainer oder der Sportdirektor entscheiden. Aber mich beunruhigt eher, dass bei Hotter Held, dass es so ruhig ist.
Und mich fasziniert immer wieder, was wir eigentlich für Themen haben. Klar, wir sind ein Fußball-Podcast, wir reden viel über Fußball und machen daraus natürlich ein Problem. Aber heute zum Beispiel wäre eigentlich ein Spiel, ich will mal auf ein anderes Thema lenken, wäre eigentlich ein Spiel gewesen in der DFL, DEL, was von den Eisbären abgesagt wurden, weil heute Tobias Escher gestorben ist. Der wäre am 4. März, wäre er 27 Jahre alt geworden, 26 an Krebs zu sterben. Also hat mich ganz schön umgerissen, so ein junger Mensch. Ja. Nur halb so alt wie Icke beispielsweise. Da war ich ganz schön traurig, auch wenn es die Eisbären sind. Aber die haben ja schon gestern das Spiel abgesagt, weil sie gesagt haben, sie können auf keinen Fall antreten. Und
ihm geht es nicht gut. Und,
genau, ja. Und dann ist er gestorben. Und ja.
Ja.
Und da haben wir natürlich, da machen wir natürlich immer ziemlich viele, also aus vielen Sachen Probleme, aber die eigentlichen Probleme sind ganz woanders, wollte ich damit sagen. Also wir sollten mit Zuversicht in die Zukunft gucken, wir sollten gesund bleiben oder werden und wir sollten sehen, dass wir am Samstag wirklich ein Topspiel aus dem Topspiel machen.
Mhm. Definitiv. Wahrscheinlich wird Christian wieder eine kurze Ansprache halten, aber ich glaube, das muss er auch nicht. Ich glaube, wir werden die ersten 15 Minuten wieder zeigen, dass es ein Spiel ist, was es eigentlich nicht geben darf.
Hm.
Und danach wird die Luft, der Rasen und werden die Ränge brennen. Hoffe ich zumindest.
Ich hätte noch eine Kleinigkeit, aber die hat gar nichts mit Fußball zu tun.
Ich habe auch noch eine Kleinigkeit.
Dann mach du erst.
Kann ich mal ein bisschen Werbung machen?
Versuch mal.
Ding Dong, Werbung. Nein. Heute im Tagesspiegel ist nicht in der Printausgabe, sondern auf der Homepage ist der kommt auch noch ins Print, ist ein schöner Artikel in der Rubrik Liebesleben sozusagen. Ein Kollege von mir, der Robert Ider, hat unsere Vivian wunderbar aus dem Fanclub zu Hause besucht und hat eine Story gemacht, eine Liebeskolumne über ihre Familie. Also sie selbst lebt ja ist ja verheiratet mit dem Herr Tana.
Mhm.
Und Robert Ide selber ist eingefleischter Herr Tana und er fand die Idee, als ich mit ihm mal drüber gesprochen hatte, ich kenne ja eine Freundin aus dem Fanclub, die lebt mit dem Herr Tana zusammen im Wilden Osten, in Schöneweide und geht manchmal auch mit zum Fußball, zu uns. Fand er die Idee so gut, hat gesagt, da gehe ich mal hin, mit den beiden muss ich sprechen, da mache ich eine Kolumne draus.
Mhm.
Und die ist heute auf der Homepage und wird demnächst auch im Print sein. Also kann ich nur mal empfehlen zu lesen. Ist lustig zu lesen. Sind ein paar schöne Fotos dabei. Und Vivian, schöne Grüße. Hast du fein gemacht.
Okay, da müssen wir mal reingucken, genau. Ja, bei mir geht's um einen Podcast, den ich empfehlen wollte. Und zwar nennt der sich Holger ruft an. Wenn ich nur finden würde, wo der gerade ist. Ich habe mir das zwar aufgeschrieben, aber ich wollte euch genau die Adresse sagen. Findet aber jetzt gerade nicht, natürlich. Nee, finde ich nicht. Von Übermedien ist der.
Mhm.
Und da geht es in der aktuellsten Ausgabe um unsere... Ach, da war er. Ah, jetzt habe ich ihn doch gefunden. In der vorigen Ausgabe wegen Data Broker Files. Da ist Sebastian Meineck zu Gast von Netzpolitik.org. Und erzählt mal so darüber, was eure Handys so können. Also, und das sollte man sich mal anhören, das ist wirklich interessant. Also, was aus diesen Informationen, die eigentlich für Werbezwecke sind, so gemacht werden können. Also, Terroristen, hat er zum Beispiel erzählt, könnten eben sehen, wenn ihr oft in die und die Kirche oder oft in die und in die in das Restaurant geht, und dann wieder dahin, wo ihr wohnt, wo ihr euch häufig aufhaltet und so weiter und wann ihr da seid. Also ist wirklich interessant, sollte man sich mal anhören und dann Entscheidungen treffen. Da gibt es auch ein paar Punkte, die er gesagt hat, wie man das Werbetracking so ein bisschen aufhalten kann, also nicht allen das Tracking erlauben, nicht allen Apps, die Tatsache Apps, die sind rein werbefinanziert und nur dafür da, wenn die Taschenlampe-App zum Beispiel sagt, wir brauchen aber deinen Standort, dann scheint sie nicht vollumfänglich zu sein, sondern eher dafür gemacht, dich komplett zu tracken und irgendwas rauszukriegen, was nicht sein soll. Aber wie gesagt, hört euch das gerne mal an. Ich fand es sehr interessant und ich habe schon mal gleich ein paar Sachen abgeschaltet.
Definitiv. Sollte man übrigens ab und zu mal machen. Die ganzen von den Apps, die dürfen ja dir Nachrichten schicken, dürfen ja deinen Standort checken, das alles regelmäßig ausschalten. Und das Handy auch wichtig ist, mal ausmachen. Nicht über Nacht anlassen. So ein Handy muss auch mal runterfahren, damit der Speicher auch mal gelöscht wird. Denn dein Auto vor der Haustür lässt ja auch nicht nachts laufen.
Na, ich glaube, mein Auto läuft die ganze Zeit.
Wohin?
Nee, das ist Tatsache, ein Elektroauto, das geht eigentlich nicht aus. Also eigentlich ist es immer an.
Ja, aber wir sind nicht in Russland, wo du bei minus 40 Grad deinen Lader Niva draußen vor der Tür stehen hast und laufen lässt, damit er nicht wieder ausgeht. Nicht.
Aber er ist im Prinzip, ist er Standby, also ist wie ein Fernseher. Ja. Sobald ich irgendwas drücke, ist er voll da. Also ich könnte jetzt mit meinem Handy das Auto sozusagen starten.
Achso, da heißt es nicht, ach, ich fahre das Auto vor, sondern Handy, komm, genau. Bring das Auto her.
Wobei das wahrscheinlich auch ja nicht gut ist, dass man das kann.
Aber nee, deshalb Handy abends ausmachen, mal runterfahren lassen, Speicher leeren, ist auch für den Akku besser und nächsten Früh machst du es wieder an.
Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen aufbauen, wir konnten euch eine schöne Woche machen, auch wenn wir selber, also ich wahrscheinlich weniger als Ralf, noch ein bisschen unter Erkältung leiden. Ich hoffe, dass Ralf sich bis Sonnabend erholt hat. Und dann in der neuen Woche wieder erkältet ist. Nee, das hoffe ich nicht. Nee. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche. Ich hoffe, ihr seid alle gut durch den Streik gekommen. Deswegen haben wir Montag nicht aufgenommen. Weil du wärst ja nicht hergekommen, wa?
Genau, das wäre ein Problem geworden.
Ja. Und ich habe ja... Hätte da ja nicht aufnehmen können. Also ich war sehr froh, dass du es ohne geschafft hast. Ja, okay.
Ja, da würde ich sagen, euch allen noch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns am Samstag im Stadion oder sonst wo. Und am Montag dann wieder auf der gleichen Welle.
Wenn es dann Montag klappt, aber ich denke
oder
mal
Dienstag, ja. Dienstag oder wann auch immer.
Wir werden auf jeden Fall versuchen aufzunehmen. Gute Besserung an der Stelle an Taktik und Suff. Und natürlich verstehe ich, dass Textilvergehen ihre 600. Sendung nicht unbedingt mit St. Paulis Sieg gegen Union Berlin eröffnen will, aber trotzdem schöne Grüße an die befreundeten Podcasts. Alte Forst, eine Podcasterei kommt Sonnabend um 14 Uhr raus, hat mir Benny erzählt. Nee, hat er nicht.
Aber unter Druck gesetzt jetzt.
Jetzt habe ich ihn unter Druck gesetzt, ja.
Ja, in diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Rest Tschüss. In peace, Tobias Ederer.
Genau. Tschüss.
Eine Weiterfahrt ist aus technischen Gründen zurzeit nicht möglich. Bitte haben Sie etwas Geduld. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Zug zu verlassen. Achten Sie bitte beim Aussteigen auf Ihre Trittsicherheit und den Straßenverkehr.
Unsere Mannschaft, unser Stolz, unser Feind, Union Berlin. Union Berlin. Yeah.